Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gebet, Auftrag der Christen oder der Gemeinde Jesu Christi. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Und Dietmar, ich bin tief bewegt. Unsere Gebete sind erhört. Gott erhört Gebet. Und Jörg, Gemeindeleiten geht nicht ohne Tränen. Ich habe in meinem Leben manche Träne geweint. Man hat es mit Menschen zu tun, sind keine Engel, es sind Sünder. Auch wenn sie begnadigt sind, bleiben sie trotzdem manchmal unmöglich und ich auch. Ja, das ist so. Und wenn wir nicht den Mut finden, immer wieder die Dinge zurückzulassen, dann gibt es nie einen echten Neuanfang. Den wünsche ich euch. Immer wieder. Rogate betet. Ich lese einige Bibelworte. Von Jesus heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Früh am Morgen, vor Tagesanbruch, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Und seinen Jüngern sagt er dann: Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und der Apostel Paulus schreibt: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu in aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und dann schreibt er noch: Betet ohne Unterlass, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Es ist ein unerhört großes Vorrecht, mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer aller Dinge reden zu dürfen. Auf Schritt und Tritt werden wir in der Bibel immer wieder aufgefordert zum Gebet, allein und gemeinsam. Wenn ein Kind geboren wird, was tut es dann? Sagt: Mama, ich bin da. Nein, es fängt an zu schreien, und das ist das Zeichen des Lebens. Und wenn ein Mensch Christ wird, Kind Gottes wird, dann fängt er an zu beten und hört nicht mehr auf. Gebet ist die Kraftquelle, die Energiequelle, die Verbindung zu Gott und auch zu den Menschen. Das gemeinsame Gebet möchte ich vergleichen mit einem Kraftwerk. Ohne Kohle natürlich. Und ohne Umweltprobleme. Leider wird dieses Kraftwerk von vielen Christen unterschätzt. Das ist das Dilemma, in dem wir heute auch in unserem christlichen Abend, noch christlichen, bisschen christlichen Abendland leben. Aus einem Kraftwerk, ich will jetzt keine, fließt Strom, Energie in die Häuser zu den Menschen. Mit dem Gebet ist es ganz genauso. Wir können jedes Haus jetzt von hier aus erreichen. In Bielefeld. In Erkenschwick natürlich. Und wir können Menschen in allen Erdteilen erreichen. Wird ein Kraftwerk abgestellt, dann hat das unglaubliche Folgen. Die Menschen sitzen buchstäblich im Dunkeln. Und das ist die Situation der Welt, in der wir leben. Menschen sitzen im Dunkeln, trotz Neonröhren und LED und so weiter. Wir leben in einer zerbrochenen Welt mit zerbrochenen Ehen, mit zerbrochenen Familien, mit zerbrochenen Beziehungen. Menschen mit einem zerbrochenen Leben sind da, mit einer zerbrochenen Moral. Und das geschieht immer, wenn die Ordnungen Gottes in den Wind geschlagen werden. Die Macht der Sünde verfinstert die Herzen der Menschen. Sie macht sie orientierungslos, hoffnungslos, haltlos. Und das erleben wir heute in zunehmendem Maße auch in Deutschland. Unsere Gesellschaft ist rauer geworden, schamloser geworden, egoistischer geworden, kälter geworden. Wenn Gott den Menschen immer wieder entschwindet oder immer mehr entschwindet, wird der Mensch Gott blind. Und die Sünde greift immer mehr um sich. Was diese Welt braucht, ist unser Gebet. Was diese Menschen brauchen, ist Jesus Christus. Sie brauchen Licht, Rettung, Heilung, Versöhnung, auch die Politiker. Wir sind heute auch schon zur Wahl gegangen. Wir haben einen großen Gott voller Liebe und Barmherzigkeit. Und er will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass der Mensch gerettet wird und lebt. Sonst geht er verloren. Das ist die Botschaft der Bibel ganz eindeutig. Und Jesus sagt einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist ja, wird ja oft einfach so zitiert oder so, aber das ist im Zusammenhang mit dem Gebet gesprochen. Es geht darum, gerade in dem Zusammenhang, dass gebundene Menschen frei werden von ihren Bindungen, von ihrer Sünde und zurechtkommen. Und dazu ist es nötig, sagt Jesus, dass man eins wird. Und da steht im Griechischen Symphoneo. Ein Symphonieorchester. Alle Instrumente sind aufeinander abgestimmt. Und wenn die Gemeinde Jesu nicht aufeinander abgestimmt ist, gibt's Misstöne. Das ist so. Man muss eins sein. Ich frage mich manchmal, warum sind unsere Gemeinden oft so kraftlos? Ich habe da nur eine Antwort. Da stimmt etwas mit dem Kraftwerk Gebet nicht. Es funktioniert nicht. Alles andere mehr oder weniger funktioniert, aber das Zentrum, die Mitte all unserer Arbeit muss das Gebet sein. Ich denke an Bundespräsident Karl Carstens, der ja nun nicht mehr lebt und so. Aber der hat unser Volk und auch unseren Bischöfen immer wieder ins Stammbuch geschrieben, dass wir beten sollen. Für mich ist er unvergesslich gewesen. Gott hat seine Kinder in diese verlorene Welt gestellt, damit sie für diese Welt beten und ihnen das Evangelium bringen. Beten bedeutet Menschen in Gottes Gegenwart bringen. Vielen Christen ist die Macht des Gebetes überhaupt nicht so bewusst. Durch das Gebet haben wir Anteil an der Weltregierung Gottes. In der Offenbarung wird vom Gebet der Heiligen gesprochen, das eine ganz wichtige Bedeutung hat. Beter sind sozusagen Abgeordnete, Gesandte Gottes. Sie haben Sitz und Stimme im Parlament Gottes. Darf ich das mal so sagen? Sie sind Mitregierende. Du bist Mitregierer. Natürlich ohne Diäten, ne? Vielen Christen ist nicht bewusst, dass Gott uns ein Mandat gegeben hat. Sie haben mit dem Gebet ihre Schwierigkeiten und besonders mit dem gemeinsamen Gebet. Ich kann das menschlich verstehen, aber von der geistlichen Seite nicht so ganz. darf ich das mal so sagen, findet ein Event statt, sind alle an Bord. Ruft Gott zum Gebet, ist oft Ebbe. Das ist die Situation. Oft wird das Gebet dann nur für die eigenen Zwecke gebraucht. Ja, wir beten um Gesundheit, wir beten, wenn wir in Not sind, wenn wir Probleme haben, und um schönes Wetter, um Bewahrung und Gelingen. Das alles hat seine Berechtigung. Ich will das nicht schmälern. Aber dabei bleibt es dann oft. Und dabei bleiben wir dann oft stehen. Unser Beten dreht sich dann mehr oder weniger um uns selbst. Gott hat uns aber ein Mandat für diese Welt gegeben, für diese verlorene Welt. Und je mehr wir für andere beten, umso mehr kommen wir von uns weg. Und unsere Probleme werden kleiner. In den letzten Jahren, ist noch gar nicht so sehr lange her, hielt ich für eine Gemeinde ein Gebetsseminar. Vorab reichte ich die Themen ein und dann wurde mir aber mitgeteilt, dass ich auf keinen Fall über das Thema Gebetsgemeinschaft reden solle. Das sei zu schwierig und zu sensibel und was weiß ich. Aber Friedrich Schreiber lässt sich davon nicht beeindrucken. Ich habe es dennoch getan. Und als ich dann zum Abschluss dieses Wochenendes im Gottesdienst noch einmal über die Macht des Gebetes gesprochen habe, sagte ich in etwa so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir reden oft miteinander wie ein Wasserfall. Unser Mund geht unaufhörlich. Aber wenn wir miteinander beten sollen, mit einmal werden wir komisch und betretenes Schweigen ist da. Anstatt vor Gott zu stehen, gemeinsam, stehen wir voreinander und achten auf den anderen, wie er betet, haben Hemmungen und ja, das lähmt uns. Dann habe ich schon gefragt, habt ihr Angst voreinander? Das waren lauter intelligente Leute übrigens. Miteinander reden wir oft ganz normal, aber gemeinsam vor Gott werden wir mit einmal komisch. Was ist da komisch? Wir brauchen eine heilige Natürlichkeit und eine natürliche Heiligkeit. Das ist es. Und dann sagte ich so in etwa: Gemeinsam stehen wir jetzt vor Gott. Ich wagte es einfach nach Schluss meiner Predigt. Jetzt stehen wir gemeinsam vor Gott und achten nicht aufeinander, sondern durchbrechen den Bann des peinlichen Schweigens. Und siehe da, einer nach dem anderen konnte beten. Es war wie eine Befreiung. Corrie ten Boom hat gesagt, das Größte, was wir füreinander tun können, ist die Fürbitte füreinander. Und Karl Barth hat einmal gesagt, wie wir beten sollen, steht in der Bibel. Was wir beten sollen, steht in der Zeitung. Und Martin Luther, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeiten, als wenn alles Beten nichts nützt. Und Spurgeon, dieser König aller Prediger, muss man sagen. Er hat einmal gesagt, im Zusammenhang mit dem Gebet, Gott gibt jedem Vogel sein Futter, aber er wirft ihm das nicht ins Nest. Nein, Gott wirft auch uns nichts ins Nest. Kann er tun. Gott wirkt durch sein Wort und durch das Gebet, durch seinen Geist natürlich, den Heiligen Geist. Und den brauchen wir. Alle, die Gott gebraucht hat, waren Beter. Jesus war ein Beter. Er war immer online. Er war immer im Gebetsmodus. Immer wollte er mit dem Vater im Himmel Verbindung haben. Und er zog sich zurück in die Wüste, in die Einsamkeit, um mit dem Vater zu reden. In Gethsemane hat er gebetet und mit Gott gerungen. Und seine Jünger, die haben geschlafen obwohl sie wachen und beten sollten. Und ihnen sagt er, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet. Das hat Jesus uns hinterlassen. Wachsam sein und beten. Und im Beten wird man auch wachsam. Die Verbindung mit dem Vater im Himmel war ihm das Wichtigste. Und nun hat er seine Jünger beauftragt, zu beten, einsam und gemeinsam. Die Bibel redet ganz viel davon. Das Gebet muss sozusagen Nummer eins sein, nicht die Nummer zwei, die drei oder fünf, sechs oder neun oder zehn. Jetzt beten wir noch ein bisschen. Wir kennen das doch. Ich weiß das von mir auch. Zuerst beten, dann planen und arbeiten. Wir haben gerade gehört, vor allem zuerst, hat Dietmar gelesen. Als Jesus die Menschen sah, die wie verlorene Schafe umherirrten, sagt er den Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige Arbeiter. Und was sagt er ihnen dann? Jetzt lauft aber schnell los. Nein, sagt er nicht. Das Erste, was er ihnen sagt, ist betet um Arbeiter in die Ernte. Und dann gab er ihnen Macht über die zerstörerischen Mächte, die die Menschen kaputt machen. Und dann sagt er, jetzt geht, ich sende euch. Ich habe manches in meinem Leben verkehrt gemacht. Er sagt nicht einfach, jetzt lauft mal los, wie ihr das denkt. Der Macht des Bösen haben wir nur eine Macht entgegenzusetzen, und das ist die Macht des Gebetes. Jesus gab seinen Jüngern für das Gebet ganz klare Anweisungen, ja, und ganz klare Zusagen. Ich sage euch, bittet, sucht, klopft an. Euch wird aufgetan, ihr werdet finden, euch wird gegeben, ihr werdet finden, euch wird aufgetan. Das sagt ja nicht irgendwer, sondern das sagt der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sagt der Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das sagt der, der am Kreuz die Macht der Sünde besiegt hat und den Tod besiegt hat. Das sagt der, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Sagt, bittet, sucht, klopft. Und wahrscheinlich hat Jesus den Bettler des Orients im Auge. Ich habe ihn kennengelernt. Dann kommt er an, spricht einen an, in Indien zum Beispiel oder sonst irgendwo. Da kommt einer und verfolgt einen und spricht einen an. Und wenn man nichts gibt, dann rennt er hinterher. Den kann man so schnell nicht abschütteln. Der ist ganz hartnäckig. Wir haben es erlebt, bis ins Hotel hinein. Und da durften sie natürlich dann nicht hinein, aber ein Kind hat uns verfolgt. Klopfen. Hartnäckig. Das will Jesus deutlich machen. Nehmt diese Bettlerhaltung ein. Ich sage euch, bittet, sucht, klopft. Bleibt hinter Gott her. Bleibt ihn auf den Fersen. Er wird euch nicht enttäuschen, er wird euch nicht leer ausgehen lassen. Euch wird gegeben. Ihr werdet finden, euch wird aufgetan. Nicht immer gleich, aber er tut. Das weiß ich. Das haben wir zu viel erlebt. Aber das ist nun der wunde und auch entscheidende Punkt. Ob wir Jesus und seinen Zusagen wirklich auch vertrauen. Ob wir ihm glauben. Ihn ernst nehmen. Unser Gott ist ein Liebender, ein Gebender, ein Schenkender, ein barmherziger Gott. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Und er ist der dreimal heilige Gott. Er ist nicht der Kumpel, dem man mal auf die Schulter klopft und sagt, du gib mir mal das und das und das. Wo beharrlich gebetet wird, ausdauernd gebetet wird, da nimmt man Gott wirklich ernst. Wo Gebet eine Nebensache wird, nimmt man Gott nicht wirklich ernst. Luther wusste etwas davon, wenn er sagt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Das sind doch nicht einfach nur, ich sage mal, nicht nur ein schönes Lied oder so. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Der streitet. Manchmal möchten wir ja selber streiten und selber die Dinge in die Hand nehmen. In der Gemeinde Jesu ist das eben so. Und manchmal dann auch gegeneinander streiten. Wo das Gebet zur Nebensache wird, da nimmt man Gott nicht wirklich ernst. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen, aber schauen wir uns die Gebetsversammlung an und. Und wenn der Redner X kommt, dann sind alle da, aber sonst, naja. Martin Luther hat uns klar gemacht, dass nach dem Predigtamt das Gebet das höchste Amt der Christen ist. Und Spurgeon konnte sagen, das Gebet ist das Schiff, das die reichste Fracht nach Hause bringt. Der Boden, auf dem wirklich die besten Früchte wachsen. Das möchte man wirklich der Gemeinde Jesu immer wieder einhämmern. Wir würden das bestimmt unterstreichen. Wir werden sagen, jawohl, der hat recht. Aber wie sieht die Praxis bei uns aus? Das ist immer die Frage. Als ich einmal zu Kur war, habe ich das Buch von Spurgeon gelesen, Betet ohne Unterlass. Das hat mich tief erschüttert, heilsam erschüttert. Und darin sagt er, er könne wohl sagen, dass er in den 40 Jahren mit 6.000 Leuten, 4.000 bis 6.000 Leute immer gehabt, jeden Sonntag, könnte wohl sagen, dass er den ganzen Ratschluss Gottes ihnen verkündigt hat. Aber er könnte nie sagen, er hätte genug gebetet. Nochmal Martin Luther. Die christliche Kirche auf Erden hat nicht größere Macht noch Werk als das gemeinsame Gebet gegen alles, was ihr Anstoß geben mag. Das weiß der böse Geist wohl. Darum tut er auch alles, was er vermag, dieses Gebet zu verhindern. Da lässt er uns hübsch Kirchen bauen, stiften, pfeifen, lesen, Gottesdienst halten und so weiter. Und er hilft sogar mit, und es tut ihm deshalb nicht leid, aber er hilft sogar mit, dass wir das für das Beste halten. Und denken, wir haben es damit ausgerichtet. Aber dann sagt er einen Satz. Wenn dieses gemeinsame, starke, fruchtbare Gebet daneben untergeht und unvermerkt ausbleibt, dann hat er, was er sucht. Der Teufel weiß besser um die Macht des Gebetes Bescheid als wir selbst. Deshalb will er das verhindern. Das Gebet ist der wahre Maßstab der geistlichen Kraft. Ich glaube, viele von uns verdanken, dass sie glauben können und gläubig geworden sind, Betern, dass sie hier sind. Diese Beter sind immer wieder zu Gott gegangen. Ich denke da an meine eigene Mutter. Mit Bitten. Die haben gesucht, angeklopft. Für mich hat man Gott angeklopft. Und in Erkenschwick, als ich ordiniert worden bin, darf ich das mal so kurz sagen, ja. Habe ich meinen theologischen Lehrern von Herzen gedankt für alles, was sie mir beigebracht haben. Und da habe ich gesagt, einer meiner theologischen Lehrer ist heute hier unter uns. Und das ist meine Mutter. Der habe ich am meisten zu verdanken. Nein, wir machen vieles anders, weiß ich. Die Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Aber Beter haben uns dorthin gebracht. Gott hat aufgetan. Warum sollen wir denn überhaupt beten? Ganz einfach ist die Antwort, weil Gott es will. Gott will unser Gebet. nicht weil er es braucht. Er kann ohne uns regieren. Er kann alles ohne uns tun. Er braucht uns nicht. Aber wir brauchen das Gebet. Wir haben es nötig. Darin wird deutlich, dass wir Abhängige von Gott sind. Wir brauchen Gott. Und das Gebet macht uns erst zu wirklich wahren Menschen, wie Gott sie will, als zu Gottes Kindern. Das Gebet ist der Beweis unserer Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ich bete ständig für meine Nachbarn. Und einigen schicke ich jeden Tag ein Bibelwort, ja. Und ich schicke das in viele Länder auch. Und dann habe ich meinen Nachbarn mal eins geschickt. Er hat einmal gesagt, das brauche ich alles nicht. Wir beten sehr inständig für ihn. Dann habe ich ihm eins geschickt. Dann habe ich mal angefragt, darf ich dir per WhatsApp auch noch jeden Tag ein Bibelwort schicken? Dann schreibt er zurück, gerne. Ich bin aufgeschlossen. Was ist das Wesen des Betens? Worin besteht es? Doch nicht zuerst, dass wir zu Gott kommen und möglichst viele Anliegen nennen. Wenn die Anliegen ausgegangen sind, hören wir auf zu beten. Nein. Sondern es ist entscheidend darin, dass Jesus zu uns kommt. Beten heißt Jesus einlassen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Dieses scheint mir der Schlüssel zu allem wirklichen und wahren Gebet zu sein. Es geht nicht zuerst darum, dass wir aktiv werden und meinen, wir müssten das toll formulieren und all sowas. Oder müssten Gott informieren über den Zustand der Gemeinde, über den Zustand der Welt, wie böse die Welt ist, uns über den Zustand unserer Ehe oder Familie oder was es auch sei. Nein, Gott brauchen wir nicht informieren. Er ist, bevor das ZDF da ist, ist er längst da. Immer ist er da. Nein, im Gebet geht es darum zuerst, dass wir das Klopfen Jesu hören, dass er eintreten kann in unsere Not, in meine Not, in unsere innere Leere, in unsere Kraftlosigkeit. Dass wir Jesus Zugang geben, ihm Gelegenheit geben, sich inmitten unserer Probleme oder Not zu verherrlichen. Zusammen sein mit Jesus, Abendmahl oder Mahl halten. Man hat das Gebet immer wieder als das Atemholen der Seele bezeichnet. So wie der Körper Sauerstoff braucht, so brauchen der innere Mensch Sauerstoff aus der ewigen Welt Gottes. Der Erfolg unseres Gebetens hängt nicht von unserem starken Willen ab, auch nicht von unserem brennenden Gefühl, das wir entwickeln müssen, oder durch die durchdachten Gebetsgegenstände oder so. Sondern es geht darum, dass Jesus zu uns kommen kann. Und so kann der Kraftloseste beten. Beten ist in erster Linie Umgang mit Jesus. Mit ihm allein sein können. Allein und gemeinsam. Allein mit ihm sich aussetzen. Sich der Sonne Gottes auszusetzen. Beten heißt, hier bin ich mit meinem Leib, der nach Befriedigung ruft, mit meinem Herzen, mit meinen ungestillten Sehnsüchten, mit meiner Unruhe, mit meiner Angst, mit meinen Verletzungen, mit meinen Verwundungen, mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer. Hier bin ich vor dir. Hier ist mein Herz. Mit seinem Eigenwillen, mit seinen schmutzigen Gedanken, mit seiner Fantasie, mit seiner Rebellion gegen dich und deinen Willen, mit seiner Lieblosigkeit und Heuchelei und Ablehnung gegen den Bruder oder Schwester XY. Allein vor Gott, da erfahren wir Reinigung. Da erfahren wir einen Platz an der Sonne, Audienz beim höchsten Herrn. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und umgekehrt gilt der Satz, wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Beides gehört zusammen. Jedes für sich genommen hat tiefe Abgründe, sagt er, und Gefahren. Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit und Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um. Dietrich Bonhoeffer. War nicht Friedrich Schreiber. Nein. Ja, ich möchte jetzt noch sprechen über das, man kann das Gebet auch missbrauchen. Jakobus sagt etwas dazu, wenn wir unsere selbstsüchtigen Wünsche Gott vortragen, unseren Wunschzettel. Gott ist kein Weihnachtsmann. Wenn wir unsere Vorteile suchen, wenn wir nur in Not beten. Gott ist kein Notarzt, er ist wirklich Arzt. Es gibt so viele Dinge. Wenn wir unversöhnt beten wollen, es geht nicht. Oder manche Christen sagen, ich habe dafür gebetet, dann wird das schon klappen. Gott ist kein Automat, er ist ein souveräner Herr und er weiß, was, wie er antworten will und antworten möchte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Dieses Suchen und Anklopfen steht ja im Zusammenhang mit dem Vater Unser. Und da sagt Jesus in erster Linie, worum es geht, nämlich um Gottes Anliegen. Zuerst das Reich Gottes, nicht mein Reich. Aber das kommt auch, nicht? Im Vater Unser. Ja, aber zuerst sein Reich. Und dann möchte ich noch kurz etwas über Fürbitte sagen. Füreinander, miteinander, füreinander beten. Hier ist das gemeinsame Gebet, ja, ich sage es jetzt mal so, die Gebetsgemeinschaft gefragt. Gemeinsam vor Gott stehen, gemeinsam bitten, gemeinsam suchen, gemeinsam anklopfen, nicht mit allen Problemen selber fertig werden zu wollen. Gott hat uns in seine Familie, in seine große Familie, wunderbar. Da gibt es viele Dinge, die Gott auch nicht will. Aber es ist doch für mich das Schönste und ich fühle mich so pudelwohl bei euch hier. Das darf ich einfach mal so sagen. Ich komme so gerne. Das ist schön. Aber ich möchte auch nicht immer mit euch zusammenleben. Dann lerne ich euch wirklich kennen, nicht? Das wollte ich einmal so sagen. Ja, doch. Aber das ist es ja eben auch das in der Gemeinde, dass man sich wirklich auch kennenlernt in der Familie und trotzdem einander lieb hat und trotzdem füreinander einsteht. Gemeinsam, beharrlich in einer Sache, nicht alle Nägel auf einmal einschlagen. Wer alle Nägel auf einmal einschlagen will in die Wand, kriegt keinen rein. Nur immer einen Nagel, auch so beim gemeinsamen Beten. Ich möchte das jetzt nicht näher ausführen. Es wird, Dietmar hat schon gemeint, weil ich einen Koffer da habe und der ist aus Indien übrigens. Ich werde eine lange Predigt halten. Ja, ich kann lange predigen, das ist richtig. Aber Dietmar, ich bin gleich zu Ende. Jesus Christus lebt. Und deshalb lasst uns mutig, fleißig, miteinander, allein und miteinander beten, Fürbitte tun. Auch in der Gebetsgemeinschaft, für mich persönlich beten. Ja, dass ich mit Kraft erfüllt werde, mit seiner Retterliebe durchdrungen werde, dass ich neue Freude, Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht bekomme. Ist doch nicht immer da. Und dass mein Leben Frucht trägt für die Ewigkeit. Und dann beten füreinander, für die Schwestern und Brüder, für die Gemeinde. Betet ihr füreinander? Auch namentlich? Das wäre doch hier noch möglich. Wenn ich für jemanden bete, dann werde ich ihn nicht mehr verachten können oder hassen können. In der Fürbitte füreinander hört das Klagen und Seufzen wiedereinander auf, das Jammern. Der Kritikgeist verliert seine Kraft. Er wird zur Hilfe. Die brauchen wir. Und dann Fürbitte für die verlorene Welt. Das lag Jesus am Herzen, das liegt mir am Herzen. Für die Rettung der Menschen beten. Er will doch, dass alle gerettet werden. Dieser Wille Gottes muss uns immer wieder ins Gebet treiben, immer wieder auf die Knie treiben von mir aus. Lasst uns beten für die Politiker. Das ist uns ausdrücklich gesagt. Für die Leute, die verantwortlich sind in der Wirtschaft, in den Schulen und Universitäten, in den Medien, dass ihre Herzen gelenkt werden. Gott macht Geschichte. Und Fürbitte für den Lauf des Evangeliums, für die Pfarrer und Prediger und Missionare, für die Evangelisten. Lassen wir das traurige Klagen über den Prediger X oder Y. Lassen wir die Kritik. Durch Klagen und Kritik ist noch kein Prediger vollmächtiger geworden oder brauchbarer für Gott. Und Paulus sagt, betet für mich, helft mir kämpfen mit Beten. Ich schließe. Spurgeon sagt, möge Gott mir helfen. Und da sagt er auch vor dem Königshaus. Vor dem hat er gepredigt. Möge Gott mir helfen, wenn ihr aufhört, für mich zu beten. Lasst mich den Tag wissen. Dann muss ich aufhören zu predigen. Und ich will rufen, o Gott, gib mir mein Grab. Da will ich im Staube schlummern. Aber Jesus sagte, bittet, sucht, klopft. Seine Zusagen sind klar. Deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Amen. Es war schön, euch wiederzusehen. Das kann ich nur einfach so sagen. Und Gott segne euch und gebrauche euch. Wir stellen uns unter den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.